SWR 2 Lesenswert Magazin.
Tritt durch die Wand und werde der du, in Klammern nicht, bist. So heißt das neue Buch von Kai Marschall. Klingt wie ein Koan, ein zen-buddhistischer Rätselspruch und ist auch einer. Welche Wände hier durchschritten werden und wie man der wird, der man ist oder auch nicht ist, das will ich jetzt mit Kai Marschall besprechen. Er ist Sinologe und lehrt Philosophie in Taipeh. Aktuell ist er auf Deutschlandbesuch und deshalb sitzt er jetzt hier auch bei mir im Studio. Das freut mich sehr. Guten Tag, Herr Marschall.
Ja, guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, Marschall, Ihr Plan war es, ein Buch über China und das chinesische Denken zu schreiben. So formulieren Sie das auch selbst in Ihrem Buch. Doch China ist groß, die chinesische Geistesgeschichte ist lang. Wo fängt man da an? Sie fangen erstmal bei sich selbst an, wie Sie ein etwas, ich sag mal, desorientierter junger Mann waren und sich in den 90er Jahren für ein Sinologiestudium entschieden haben. Was haben Sie in der Sinologie genau gesucht und was haben Sie dort vielleicht auch gefunden?
Also das Buch ist ein bisschen so ein Versuch, mich selbst da zu verstehen, also dieses viel jüngere Ich, also das 19-jährige Ich, und was ich da gesucht habe, ja irgendwie eine, ja vielleicht die blaue Blume der Romantiker, und eine sehr merkwürdige Vorstellung von Fremdheit oder von Andersheit. Also ich wollte eine andere Sprache lernen, die so weit weg von uns ist, von Mitteleuropa wie nur möglich, und durch das Erlernen dieser anderen Sprache ein anderer Mensch zu werden, so kann man das vielleicht sagen, und irgendwie hinauszugehen in die Welt, also einfach weltoffen zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass Mitteleuropa damals in den 90ern doch nach der deutschen Einheit, dass das sehr selbstgefällig war, sehr saturiert. Da wollte ich nicht bleiben und ich habe irgendwie gespürt, dass ja die Zukunft, die liegt in der Welt, die liegt nicht in Mitteleuropa. Und
ja, wenn Sie sagen, die blaue Blume haben Sie gesucht, das ist ja auch eine Suche nach einer Heimat. Komischerweise die Heimat in der Fremde womöglich,
ja,
im Spannungsfeld.
Ja, das ist eine lange Tradition, gibt es ja in der Sinologie. Also diese Orientforscher, das waren immer ja oft sehr sonderbare Charaktere, und ja, es waren Botschafter oder es waren Spione oder einfach nur Weltflüchtige, und irgendwie hat mich das angezogen. Und Heidelberg war damals ein sehr guter Ort, um Chinesisch zu lernen, und bin dann auch in Heidelberg sehr früh mit der Hauptfigur meines Buches in Berührung gekommen, also Wang Bi.
Wang Bi, genau. Sie erzählen von sich, das ist das eine, aber Sie erzählen auch von wichtigen Lektüren im Laufe Ihres Studiums, aber auch im Laufe Ihres wissenschaftlichen Lebens sozusagen. Ganz wichtig ist der Philosoph Wang Bi, der lebte im 3. Jahrhundert nach Christus, also unserer Zeitrechnung. Diesen Philosophen, den lernten Sie schon ziemlich zu Anfang Ihres Studiums kennen, und er wurde dann eben sehr wichtig. Warum?
Naja, das ist also auch wieder wahrscheinlich diese Suche nach dem Anderen. Also ich habe mich immer für Philosophie interessiert, also ich habe Philosophie und Sinologie studiert und habe gleichzeitig eben dann auch Kant und Hegel gelernt, also auch deutschsprachige Philosophie. Aber dann eben hatte ich immer sozusagen diese Idee, globale Philosophietraditionen kennenzulernen, also Wang Bi ist dann ja sehr schnell so in meinen Horizont gekommen. Ich sage dann in meinem Buch, dass der einzige Wang Bi-Spezialist der westlichen Hemisphäre, der saß damals in Heidelberg, ein Professor der Sinologie, und der hat mich dann sehr schnell eingeführt sozusagen in diesen doch sehr anderen Denkkosmos des Wang Bi. Also Wang Bi war ein sehr junger Mann im 3. Jahrhundert, ist mit 23 Jahren verstorben und lebte eher in einer Aufbruchzeit im Grunde. Also China war geteilt in die drei Reiche, in Luoyang, also der Hauptstadt, wo er gelebt hat. Da hat er mit allen möglichen Dichtergenies verkehrt, die dann Drogen genommen haben. Es gab da so eine berühmte Hanschis, eine Mineraldroge, die alle diese Dichter und Genies da offenbar eingenommen haben und sind dann nackt durch die Landschaft gewandert, so ein bisschen wie die Hippies, daoistische Anarchisten. Und Wang Bi, habe ich gedacht, war einer von ihnen. Das hat mich unglaublich angezogen. Ja.
Aber nicht nur der hippieske Lebensstil scheint sie angezogen zu haben, sondern tatsächlich auch die Philosophie. Was war das genau?
Ja, also diese Philosophie des Wang Bi ist eine große Frage, mit der Frage ringe ich im Grunde in meinem Buch. Also ist das erstmal Philosophie? Also der Wang Bi hat vor allem über das Tao Te Ching geschrieben, großen daoistischen Klassiker, das große Buch des Lao Tse, das kennen auch viele in Deutschland, das ist wahrscheinlich das wichtigste Buch in China, hat aber zugleich dann auch zwei weitere Bücher bearbeitet oder kommentiert, das Buch der Wandlung, das auch viele kennen, I Ching, bei Philip K. Dick zum Beispiel wird es erwähnt oder bei C.G. Jung, und dann auch die Gespräche des Konfuzius, also drei sehr unterschiedliche Texte hat er kommentiert, und diese drei Kommentare haben eine unglaubliche Wirkungsgeschichte gehabt in China. Gerade der Kommentar zum Tao Te Ching hat Generationen von Leser in Ostasien geprägt. In irgendeiner Weise enthalten diese drei Kommentare das Denken des Wang Bi. Also er war ein sehr systematischer Denker, das kann man zeigen, und er war klar, er war relativ nüchtern, er hat zum Beispiel nicht diesen religiösen Wunder-Daoismus übernommen. Er hat versucht, das irgendwie zu erden und irgendwie nüchterner zu verstehen und hat dann da so eine Vision entworfen, die letztlich in der Idee des Nichts wurzelt. Ja.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Kommentare, also in der chinesischen Geistesgeschichte, Kommentare schreiben zu großen Werken, das klingt jetzt für uns erstmal so ein bisschen dröge. Konnte er sich nicht selber was ausdenken? Nein, das ist eine wichtige philosophische Arbeit innerhalb der chinesischen Geistesgeschichte, oder?
Genau, das war so dann, seit Wang Bi haben die chinesischen Denker im Grunde nur noch Kommentare geschrieben. Ja, das spiegelt sicherlich eine bestimmte Ausdrucksweise oder eine Form des Ausdrucks wider, die man in Ostasien findet, also auch im Buddhismus. Die Leute haben dann oft eben Kommentare zu Sutren geschrieben, durch diese Kommentare dann ihr eigenes Denken ausbuchstabiert und nicht eigene Traktate geschrieben. Das, aber wenn man sich die Kommentare dann genau anschaut, dann wird das sehr spannend. Das ist wirklich faszinierend, wie er dann, indem er sozusagen Bezug nimmt, zum Beispiel auf die Gespräche des Konfuzius und dann da irgendwelche Sätze, die Konfuzius mal gesagt hat, die auch in der Tat manchmal sehr langweilig auf uns wirken, also belanglos. Zum Beispiel diese Sanlen, Xingbio, Shiyan. Also wenn drei Leute dahergehen, dann ist immer ein Lehrer unter ihnen. So ein berühmter Konfuzius-Satz. Also mindestens eine Person ist im Raum, von der ich etwas lernen kann.
Ja.
Das ist ein schöner Gedanke, aber auch ein bisschen langweilig vielleicht. Oder dass man eben die Eltern ehren soll und solche Sachen. Kindliche Pietät, da redet Konfuzius drüber. Wang Bi hat das verstanden, diese Sätze mit spekulativer Energie aufzuladen.
Sie haben Wang Bi im Studium in Heidelberg kennengelernt. Ihr Buch ist, wir hatten schon gesagt, im Grunde ein persönlich-wissenschaftlicher Mix. Ich fand es sehr klug, sehr anregend, lehrreich auch. Also wenn Sie chinesische Geistesgeschichte beschreiben und Philosophen einordnen. Aber Sie beschreiben auch die Orte, an denen Sie etwas lernen oder erfahren. Sie beschreiben das sehr anschaulich. Das hat fast etwas von einer literarischen Reportage. Und ja, besonders haben mich erstmal die Heidelberg-Beschreibungen fasziniert, weil Heidelberg für die deutsche Geistesgeschichte ja auch so wichtig war. Aber weil es heute, so ist mein Eindruck, eigentlich kein Gegenstand der intellektuellen Auseinandersetzung mehr ist als Ort. Es strahlt kaum noch aus, außer jetzt bei Ihnen. Ihr Buch ist auch ein Heidelberg-Buch. Was und wie ist Heidelberg für Sie gewesen?
Na, da hatte ich von Anfang an ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Also ich habe in der Nähe der Altstadt gelebt und habe mich da auch irgendwie wiedererkennen wollen und können. Also ich hätte ja auch nach Berlin gehen können, denn frühen 90ern sind ja viele nach Berlin gegangen. Das habe ich nicht gewollt. Ich bin ganz bewusst nach Heidelberg gegangen, um sozusagen die Welt der deutschen Gelehrsamkeit irgendwie kennenzulernen. Also ich komme aus Norddeutschland, aus der norddeutschen Tiefebene sozusagen, und irgendwie hat mich das da angezogen. Und dann gibt es da halt diese ganzen großen Namen von, ja, Eichendorff oder dann später George, nicht wahr? Und irgendwie hat mich das sehr, sehr angezogen. Gadamer lebte damals ja noch, und dann die Altstadt selbst, unglaublich. In meinem Buch habe ich ein paar Seiten dazu, also eine im Grunde, die nie ausgebombt worden ist. Also ist alles noch da sozusagen, wie ein Treibhaus, das auf Temperatur gehalten wird seit Jahrhunderten. Grundsaniert, und die Stadt selbst hat dann doch was sehr Langweiliges gehabt. Die Metapher des Treibhauses ist berühmter. Also irgendwann hält man es da nicht mehr aus, und deshalb musste ich dann raus.
Sie waren also an einem der deutschesten aller Orte in Deutschland, um Sinologie zu studieren. Ist ja eigentlich auch eine verrückte Kombination. Sie gehen dann für einige Jahre nach Paris danach. Auch das beschreiben Sie in einem eigenen Kapitel im Buch. Dann als Sprachlehrer nach Osaka. Auch dieser Erfahrung widmen Sie ein eigenes Kapitel. Sie lesen zwischendurch, Sie lesen das daoistische Dao De Jing. Sie lesen auch die Gespräche des Konfuzius, beschäftigen sich fast wissenschaftlich damit in Ihrem Buch. Warum dauert es für Sie so lange, diesen Schritt zu tun? Also vielleicht sogar den Schritt durch die Wand, um dann am Ende doch in den chinesischen Kulturraum wirklich umzuziehen?
Das war eine innere Hemmung. Bin sehr früh, also mit 23 war ich einmal kurz in China. Also diese Reise mit der transsibirischen Eisenbahn, die so der Aufhänger meines Buches ist. Aber da habe ich dann 10 Monate in China gelebt und war diesen 1,4 Milliarden Menschen irgendwie ausgesetzt und bin da auch mehr oder weniger das ganze Jahr durch China gereist und habe mir das alles angeschaut, und ich war überwältigt, und bis heute bin ich überwältigt. Mein Buch enthält einige Beschreibungen von China, aber nicht viele. Es sollte kein direktes China-Buch sein, oder es konnte kein China-Buch sein, weil der Gegenstand des anderen sich irgendwie mir entzieht oder sich lange entzogen hat, und ich wollte da auch gar nicht so nah ran, weil ich irgendwie überwältigt wurde. Deswegen dann bewusst die Entscheidung, nach Paris zu gehen oder nach Japan, einfach um da etwas Distanz zu schaffen. Irgendwie, ja, und jetzt lebe ich in Taiwan, und Taiwan ist auch eher ein Rand, ja, das ist der Rand der chinesischen Zivilisation. Das ist nicht die Volksrepublik China, ich bin nicht mittendrin sozusagen, sondern ich halte eine gewisse Distanz, und es entspricht vielleicht meinem Lebensgefühl sozusagen, dass ich möchte meine deutsche Identität oder europäische Identität nicht ganz aufgeben, nicht völlig da mit Haut und Haaren verschlungen werden.
Es ist interessant, denn Sie reflektieren Ihre deutsche oder europäische Identität in Ihrem Buch ja relativ kritisch. Sie schreiben aus der Ich-Perspektive. Es ist ja auch eine Art von intellektueller Autobiografie, die Sie mit diesem Buch vorgelegt haben, oder?
Genau, genau. Ich hatte also bestimmte Vorbilder wahrscheinlich, Stimmen, die ich gehört habe. Also gerade Emmanuel Carrère war mir sehr wichtig, der so ein ähnliches Buch geschrieben hat. Oder dann bestimmte Texte von Paul Auster oder sogar Henry James, den ich mal zitiere. Also diese bestimmte Schwebezustände, interkulturelle Schwebezustände zwischen Ost und West. Also gerade Henry James war da sehr gut, diese Spannung zwischen Amerika und Europa einzufangen und solche Menschen, Amerikaner, die dann plötzlich in Paris leben, zu beschreiben. Also eine kosmopolitische Lebensform habe ich irgendwie gesucht. Und diese Lebensform sollte keine wissenschaftliche Monographie werden über China. Da gibt es genügend und die werden halt auch nicht gelesen oder die sprechen nicht zu den Menschen, weil sie zu archivarisch sind, zu verstaubt sind. Ich wollte also irgendwie dann doch diese andere Lebenswelt, die ich dann aus Asien getroffen habe oder kennengelernt habe, die wollte ich auch auf Deutsch dann anschaulich machen. Ich wollte ganz konkret Oberflächen beschreiben, Oberflächen meiner Erfahrung und dann auch Anekdoten oder bestimmte Details, die dann sozusagen eher doch den Leser anspringen können.
Passt ja offenbar auch zum chinesischen Denken selbst, habe ich gedacht, als ich Ihr Buch las. Denn Sie schreiben ja auch, dass chinesische Denker im Grunde keine Philosophen waren oder keine Philosophen sind, die große Systeme entwerfen, so wie das in der europäischen Philosophie üblich ist, genau, oder wie es oft gemacht wurde, sondern dass es immer ein Philosophieren aus dem Ich heraus ist, aus dem Hier und Jetzt, aus diesem Moment mit seinen bestimmten Umständen auch.
Ja, also ich spreche da von der Abwesenheit eines im starken Sinne behauptenden Philosophierens, das sich also an der sokratischen Gesprächskunst auf die Klärung von Begriffen versteift. Also der Sophist zum Beispiel, bei Platon sieht man das sehr schön, diese Begriffsanalyse, die zur Klärung von Bedeutungen und dann auch zur Vereinheitlichung von Bedeutungen und dann durch den Dialog, durch den Austausch von Argumenten, den findet man sehr selten in der ostasiatischen Geisteswelt. Die Konfuzianer haben ja sehr stark auf Rituale abgehoben und auf die Übung. Der Übungsweg spielt eine große Rolle. Man soll sich bestimmte Tugenden aneignen oder sich antrainieren, sagt Konfuzius immer. Er spricht dann oft sehr harsch zu seinen Schülern. Und dann im Daoismus gibt es halt den Glauben gar nicht so sehr an die Verbesserung des Menschen, sondern es geht da um was anderes. Oft werden Geschichten erzählt, Anekdoten und irgendwie so deutlich den Daoismus. Es geht darum, also gerade Begrifflichkeiten abzuwerfen und abzuschütteln, sich der Sprache zu entledigen, weil die Sprache ja letztlich doch unsere Erfahrung immer verfremdet. Dann sowas wie eine ursprüngliche Erfahrung oder eine die vorbegriffliche Anschauung des Lebensstromes zu finden. Bei Zhuangzi oder bei Laozi, gerade bei Zhuangzi im Buch Zhuangzi ist das sehr schön zu sehen. Und im Buddhismus gibt es ganz ähnliche Momente.
Sie sagten gerade, Sie suchten auch nach einer kosmopolitischen Lebensform. Sie bewegen sich ja auch viel in diesem Buch. Sie studieren und arbeiten an verschiedenen Orten. Also ich sagte schon, die Städte Heidelberg, Paris, Osaka und Taipei sind da besonders wichtig. Ein paar andere Orte werden genannt, aber das sind so die wichtigsten Orte. Und auch in den Städten laufen Sie ziemlich viel herum. Also ich finde, Sie haben ein sehr mobiles Buch geschrieben. Im Grunde auch das direkte Gegenteil einer wissenschaftlichen Abhandlung, die ja in einem Universitätsbüro in der Regel entsteht, wo sich niemand bewegt, aber Ihr Buch erzählt von Mobilität und fühlt sich auch mobil an. Warum war das wichtig für Sie?
Ich habe da so ein paar Seiten über Paris, über den Nordosten, also Stadtteile von Marais rauf bis Belleville oder so. Und da, wo ich so ein bisschen einfach flaniere, durch die Straßen laufe und einfange, was ich da höre, das hat mich damals sehr beeindruckt. Also von Heidelberg kommen nach Paris und dann waren da wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Paris ist eine unglaubliche Stadt, das hat mich sehr beeindruckt, diese Idee einer Weltstadt. Das Buch ist so geschrieben in dieser etwas essayistischen, vielleicht auch sogar sprunghaften Weise, weil ich das einfangen möchte, diese Idee, dass man sich öffnen soll. Ich habe mich damals versucht, so gut es geht, zu öffnen für die Welt. Ja. Mehr oder weniger meine deutsche Vergangenheit abzuschreifen. Und ich wollte an einem bestimmten Punkt mal zum Franzosen werden. Und später habe ich überlegt, ich wollte zum Chinesen werden. Aber natürlich jetzt mit meinem Alter weiß man, dass es nicht so leicht möglich ist. Aber irgendwie, das habe ich versucht damals, ja.
Kai Marschall, vielen Dank für dieses Gespräch über Ihr neues Buch Tritt durch die Wand und werde der du nicht in Klammern, der du nicht bist, erschienen, ist dieser ja tiefgreifende, aber auch sehr anschauliche und farbige Essay über fernöstliche Denksysteme im Verlag Mattes und Seitz. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Borchert.